Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Der besondere Fall.
An dieser Stelle erstmal, wie am Anfang der Sendung angekündigt, eine neue Ausgabe unserer Reihe, der besondere Fall. Darin stellen wir seltene Krankheitsbilder vor, deren Diagnose eine oft langjährige medizinische Spurensuche erfordert. Heute geht es um den Fall einer jungen Frau, die seit ihrer Kindheit unter Bewegungsstörungen leidet, die zunächst niemand einordnen kann. Mirko Smiljanic stellt ihre Geschichte vor und beschreibt, wie die Ärztinnen und Ärzte schließlich doch eine Diagnose stellen und eine Behandlung empfehlen konnten.
Mönchengladbach 2002. Seit knapp 3 Stunden liegt eine damals 26-jährige Frau mit Wehen auf der Entbindungsstation einer großen Klinik. Alles kein Problem, versichert eine Hebamme, die Lage des Kindes sei in Ordnung. Anna, aus Gründen des Datenschutzes haben wir den Namen des Babys geändert, möchte einfach noch nicht ans Licht der Welt.
Es war eine etwas längere Geburt und Fruchtwasser war vorher abgegangen, aber den Werten nach war alles in Ordnung gewesen erstmal.
Erinnert sich die Mutter ihrer heute 20-jährigen Tochter. Dann endlich ist das Mädchen da. Keine Auffälligkeiten beim Abdaskor, dem Gesundheitscheck für Neugeborene. Gleiches gilt für das kurze Zeit später durchgeführte Neugeborenen-Screening. Die ersten Wochen und Monate verlaufen ohne Komplikationen. Eine Bronchitis muss der Kinderarzt behandeln, etwas schwerer ins Gewicht fällt, eine Hüftgelenksentzündung, die aber erfolgreich behandelt wird. Erst als Anna mit etwa 1 Jahr laufen lernt, merken die Eltern, etwas stimmt nicht. Immer wieder beobachten sie,
dass sie wie so ein kleiner Volltrunkener gelaufen ist, also sehr unstabiles Laufbild. Dann kam die Sprachentwicklungsverzögerung dazu, wurde Logopädie, Ergotherapie, alles möglich gemacht. Aber der Kinderarzt sah jetzt nichts Auffälliges. Von uns aus wurden noch Untersuchungen gemacht, Orthopäden und Hals-Nasen-Ohrenarzt und solche Sachen wurden mal abgeklärt, aber hat man eigentlich nichts gefunden.
Es gibt Symptome, belastbare Diagnosen kann aber keiner der Ärzte stellen, die heute 46 Jahre alte Bankkauffrau in den ersten Lebensjahren Annas konsultierte. Eine unbefriedigende Situation, die sich noch zuspitzt, als ihre Tochter plötzlich epileptische Anfälle bekommt.
Und eigentlich, wie sie so 6, 7 Jahre alt war, in den Sommerferien nach dem ersten Schulbesuchsjahr, haben wir die Diagnose erstmal damals Rolando-Epilepsie bekommen.
Während der Anfälle zuckt eine Gesichtshälfte, manchmal auch ein Arm oder ein Bein. Es kann zu Kribbeln, Taubheitsgefühlen, Sprech- und Schluckstörungen und vermehrtem Speichelfluss kommen. Die Rolando-Epilepsie gilt als gutartig und verschwindet meist wieder, wenn die Kinder älter werden.
Die Rolando-Epilepsie ist eine Epilepsie, die halt bei Kindern oder Kleinkindern vorkommen kann. Aber ist jetzt erstmal nur eine Diagnose, wie oft bei Eigennamen, wo ganz viele andere Erkrankungen hinterstehen können.
Erklärt Professor Stefan Klebe, Leiter der Spezialambulanz für Parkinson und andere Bewegungsstörungen am Universitätsklinikum Essen, der den Fall am Ende aufklären kann.
Ein Kind mit einer Entwicklungsverzögerung, mit einer Gangstörung, wenn ich das richtig aufgefasst habe, und der Diagnose einer Epilepsie, da muss man sich natürlich weiter hinterfragen, ist das eine Diagnose, die ich jetzt einfach so als Diagnose stehen lassen kann oder muss ich halt tiefergründig nachschauen?
Doch zunächst einmal schaut niemand tiefgründig nach, zumal die epileptischen Anfälle tatsächlich verschwinden. Dafür treten andere Probleme auf.
Da ist es uns aufgefallen, so im Teenageralter hieß es erst, sie hat keinen Bock zu laufen. Wanderung gemacht im Urlaub und sie konnte nicht mehr laufen. Wir mussten sie rechts und links einhaken. Die Schritte wollten nicht mehr so richtig vorangehen. Also es lief alles so unrund und stolperte vor sich hin.
Also am Anfang war es auf jeden Fall so, dass meine Beine schwach waren. Ich das Gefühl habe, ich kipp gleich um oder so.
Erinnert sich Anna an diese Zeit. Etwas später treten noch Probleme mit den Füßen auf.
Die Zehen ziehen sich dann zusammen irgendwie oder die gehen zur Seite, die Füße?
Das bezeichnen wir auch ganz gerne als paroxysmale, als anfallsartige Bewegungsstörung. Paroxysmale Dyskinesie wäre der Fachterminus dafür. Also eine anfallsartige Bewegungsstörung, die ausgelöst werden kann durch Bewegung tatsächlich selber und nachdem sie dann aufgetreten ist, dann auch vielleicht durch Ruhe sogar wieder weggeht.
durch Ruhe und durch Essen und Trinken. Also meistens trinke ich dann auch Apfelsaft am besten. Und dann muss ich mich auch hinsetzen. Dann wird es auf jeden Fall besser.
Was löst diese Bewegungsstörungen aus? Woran leidet Anna? Ratlos wenden sich die Eltern noch einmal an das Sozialpädiatrische Zentrum Mönchengladbach. Wieder und wieder schildern sie den Ärzten ihre Beobachtungen und Sorgen. Wieder wird Anna gründlich untersucht. Humangenetiker nehmen Annas Gene unter die Lupe. Vielleicht ist ja doch eine Erbkrankheit Ursache ihrer Probleme. Und tatsächlich, diese Untersuchung ist der Durchbruch.
Und da ist man dann anscheinend auf diese neue Diagnose Glut-1-Defizit-Syndrom gekommen. Und dann sind wir hier in Essen in der Uniklinik gelandet als Patientin.
Das ist eine Erkrankung, bei der der Transport von Glucose, die wir als Zucker aufnehmen, aus dem Blut in das Gehirn gestört ist. Und deswegen haben die Patienten zu wenig Kraftstoff im Grunde genommen im Gehirn, was die Symptome dann verursacht. Also der Zucker, die Glucose kann nicht vom Blut in das Gehirn überführt werden.
Das Glut-1-Defizit-Syndrom zählt zu den seltenen Krankheiten. Zum ersten Mal beschrieben wurde es 1991. 10 Jahre später tauchten gerade mal 100 Patienten und Patientinnen mit entsprechenden Symptomen in der medizinischen Literatur auf, weltweit. Im Vergleich zu vielen anderen genetischen Erkrankungen gibt es aber einen gewichtigen Unterschied. Das Glut-1-Defizit-Syndrom lässt sich behandeln.
Also man versucht, die Glucose zu ersetzen durch sogenannte Ketone. Und diese Ketone sind eine andere Form von Kraftstoff für das Gehirn. Und das kann das Gehirn verarbeiten und das kann auch in das Gehirn übergehen. Das heißt, die Patientinnen und Patienten, also wie Anna auch, werden angehalten, eine bestimmte Diätform durchzuführen. Und diese ketogene Diät beinhaltet vor allen Dingen fettreiche Ernährung und wenig Kohlenhydrate.
Kinder gewöhnen sich leicht an die fettreiche Diät, bei Jugendlichen und Erwachsenen ist das schon schwieriger. Auf dem Speiseplan stehen unter anderem Fleisch und Eier, Fisch und Meeresfrüchte, Beeren und zuckerarmes Obst, Nüsse und Kerne, Senf und Mayonnaise. Ältere Patienten bevorzugen zwar kohlenhydratarme, aber nicht ganz so fettige Lebensmittel.
Die meisten Patienten beschreiben schon, dass das auf die Dauer schon sehr anstrengend ist und jetzt auch nicht so geschmacksvoll ist, dass man da sagt, okay, da freue ich mich jetzt drauf, ich kann jeden Tag zu McDonald's gehen.
Rund 15 Jahre lagen zwischen Annas ersten Symptomen und der richtigen Diagnose, eine lange, anstrengende Zeit für die Familie.
Also ich bin immer jemand, der dann erstmal erleichtert ist, dass man eine Diagnose hat, dass man weiß, was es ist. Weil ich denke, immer wenn man weiß, was es ist, kann man auch danach sich richten, ein bisschen nur drauf eingehen. Nicht zu wissen, was man hat oder was die Tochter hat, finde ich das Schlimmste daran.
Und wie geht es Anna heute? Eigentlich ganz gut.
Ich esse schon noch Schokolade und so süßes Kram. Aber ich versuche auch Joghurt ohne Zucker zu essen oder mit Müsli drin.
Ein Beitrag von Mirko Smiljanic.